Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und wir blicken weiter ins Paralleluniversum China. Dass dort manches anders läuft als bei uns, haben wir schon den ersten beiden Büchern entnommen. Jetzt aber liegt vor mir ein Buch mit einer klaren Ansage. Sein Titel lautet Zukunft? Fragezeichen. China? Ausrufezeichen. Mit dem Autor Frank Sieren, langjähriger China-Korrespondent deutscher Medien, heute vornehmlich fürs Handelsblatt tätig, bin ich nun in Peking verbunden. Guten Tag, Herr Sieren.
Guten Tag.
Ich fasse mal ultrakurz Ihr Buch zusammen. Der Westen ist out, die zerstrittene EU sowieso, China ist in und Afrika als schlafender Riese wird nicht von uns, sondern von den Chinesen aufgeweckt. Es sei fraglos so, sagen Sie, dass den Chinesen aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen die Zukunft gehöre. Warum? Was spielt denen in die Hände, beziehungsweise was bläst uns ins Gesicht?
Naja, das ist am Ende ganz einfach. 500 Jahre lang haben wir, die Minderheit im Westen, die Spielregeln der Welt bestimmt. Und diese Zeit geht jetzt einfach zu Ende. Jetzt sagt die Mehrheit der Welt unter der Führung der Chinesen, wir wollen unsere Spielregeln selber bestimmen. Wir haben selber Vorstellungen davon, wie die Welt aussehen soll und wie wir leben wollen. Und jetzt kommen sie langsam in die Situation, in die Lage, dass sie ihre Interessen auch durchdrücken können. Das ist so ein bisschen wie mit dem Adel und dem Bürgertum im 19. Jahrhundert. Da haben die Bürger und die Unternehmer irgendwann dann auch gesagt, jetzt ist genug mit dem Adel, jetzt wollen wir mitbestimmen. Und von diesem Zeitpunkt an ist der Adel eigentlich kontinuierlich abgestiegen.
Der Adel sind wir in Ihrem Bild.
Der Adel sind wir. Wir sind der Adel der Welt. Und diese Entwicklung vollzieht sich hier eben jetzt auf globalem Maßstab. Man kann nicht genau sagen, in welcher Geschwindigkeit das sich vollzieht. Es kann auch Rückschritte geben. Wir können auch nochmal sozusagen Land gewinnen. Aber der Trend ist für mich ziemlich eindeutig.
Sie haben ja jetzt eine Steilvorlage geliefert, indem Sie auch gleich wieder das Wort Spielregel benutzt haben. Das fällt so oft im Buch, dass ich es nachgezählt habe. Das kann man ja in der PDF ziemlich einfach machen. Es fällt ungefähr 42 Mal. Aber das Wort, das es eigentlich meint, nämlich Machtpolitik, kommt kaum vor. Warum nennen Sie das Spielregel? Warum sind Sie so verliebt in das Wort Spielregel, als sei das ein Spiel? Es ist doch tatsächlich ein harter Interessenkampf, der sich da zwischen West und Ost abspielt.
Ja, und ich würde bei der Spielregel eher die Betonung auf Regel nehmen. Und ich finde es deswegen besser, weil es ein neutraleres Wort ist als sozusagen Machtkampf. Denn es geht am Ende natürlich um die Regeln, wie man zusammenlebt. Das betrifft das wirtschaftliche Zusammenleben genauso wie kulturelle Fragen, wie ethische Fragen, wie zum Beispiel das Thema Individuum und Gemeinschaft. Ja, wo ist das Schwergewicht? Was spielt eine größere Rolle kulturell? Und deswegen ist mir das Wort Regeln eigentlich sympathischer in diesem Zusammenhang.
Ich habe, das werden Sie vielleicht gleich merken, ein bisschen Bauchschmerzen bekommen bei der Lektüre. Und zwar genau an dem Punkt, den Sie da gerade schildern. Sie sind ein Relativist. Sie sagen, der Universalismus, den wir haben mit Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, ist ein westlicher Universalismus. Der gilt nicht für China. Die können ihr Ding machen und wir handeln es alles neu aus. Da bin ich vehement anderer Meinung. Das ist natürlich eine ethische Position, die es zu verteidigen gibt. Und gerade im Verhältnis zwischen Individuum und kollektiv sieht es doch in China für mich ganz erschreckend aus.
Ja, natürlich muss man die verteidigen, aber man muss auch realistisch sehen, dass die andere Seite, die Chinesen, doch eine andere Vorstellung von Universalismus haben. Nämlich, da geht es dann wieder um die Spielregeln, auf die man sich gemeinsam eignet. Natürlich müssen wir unsere Position verteidigen. Aber wenn wir mit dem Anspruch daherkommen, dass unsere Position universell ist, dann wird es natürlich schwierig. Wir können halt nicht mehr bestimmen, wir müssen überzeugen. Aber es ist natürlich realistisch zu sehen, dass wir die Chinesen nicht mehr zwingen können, so zu leben, wie wir uns das vorstellen. Die Zeiten sind leider vorbei.
Wer sehnt sich schon danach zu wählen, wenn er erfinden kann? Ein starker Satz von Ihnen. Sie wollen damit sagen, die wirtschaftliche Freiheit ist hoch für Start-ups etc., für junge Leute in China. Und das nimmt man dann in Kauf. Es gibt keine Sehnsucht nach bürgerlicher Freiheit. Ist das so?
Das ist so in weiten Bereichen der Gesellschaft. Das Problem ist halt für uns, dass es sehr, sehr schwierig vorstellbar ist, dass man auf der einen Seite eine Situation hat, in der die Zivilgesellschaft immer enger an die Kandare genommen wird. Die Journalisten, die Filmemacher und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es im Bereich der Start-ups eine Freiheit, wie es sie vielleicht sonst nirgendwo gibt. Das gibt es aber gleichzeitig. Das ist sehr schwer vorstellbar, aber das ist leider so. Generell ist den Menschen in China, wenn man das überhaupt so generalisieren kann, natürlich im Moment der wirtschaftliche Aufstieg und die Stabilität im Land wichtiger als die Mitbestimmung. Das könnte sich irgendwann ändern, aber im Moment ist das noch anders. Deswegen sind viele Chinesen, die im Ausland studiert haben, sehr gerne bereit, nach China zurückzukehren nach ihrem Studium, und zwar die allermeisten. Deswegen reisen Millionen von Chinesen in die Welt, kommen aber alle wieder zurück, weil sie am Ende, und das ist dann ein Kompromiss, das Gefühl haben, dass das doch im Moment etwas ist, mit dem sie leben können, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Sind Sie als Autor Cum Granosalis fasziniert von diesem chinesischen Modell wegen seiner Effizienz?
Nein. Nein, fasziniert bin ich davon. Fasziniert ist auch das falsche Wort. Erstaunt bin ich davon, wie geschickt sozusagen sie sind, wenn es darum geht, sich selbst in der Welt eine Rolle zu finden.
Zum Beispiel in Afrika.
Zum Beispiel in Afrika, zum Beispiel wenn es darum geht, in internationalen Institutionen eine Rolle zu spielen und so weiter und so fort. Da haben sie eine Strategie, die sie auch sehr geschickt umsetzen. Sie denken im Unterschied zu den meisten westlichen Ländern weit in die Zukunft. Und das ist etwas, was mich überrascht und erstaunt.
Nun sind Sie Wirtschaftsfachmann, bin ich nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, wie Sie es sind. Insofern halte ich die Fakten, die Sie mir da erzählen, auch für völlig unbestritten, auch die Erfolgsstorys. Dann kam aber diese Tage ganz frisch heraus die Wettbewerbsfähigkeitsstudie des Weltwirtschaftsforums. USA Platz 1 immer noch, Platz 2 ein asiatisches Land, Singapur, Platz 3 Deutschland, China Platz 28, weit abgeschlagen. Also sind das nur unsere falschen Kriterien oder ist es vielleicht, stellt sich das vor Ort anders dar, als wir das wahrnehmen?
Da ist natürlich immer die Frage, welche Kriterien man da ansetzt. Zum Beispiel sind wir in der Grundlagenforschung noch viel weiter als die Chinesen, aber wir haben das Problem, dass wir unsere tolle Forschung nicht in alltägliche Produkte umgesetzt kriegen. Das heißt, wir erfinden was, aber es nützt uns am Ende nichts. Bei den Chinesen ist es umgekehrt, die können mit sozusagen relativ wenig Innovation dann ein neues Produkt entwickeln, das in den Markt tun. Jetzt kann man natürlich unterschiedlicher Ansicht sein, was innovativer ist. Da wird ein Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts sicherlich anders argumentieren als ein Bürger auf der Straße, der nachher irgendetwas haben möchte, mit dem sein Leben leichter wird. Also insofern würde ich diese Untersuchung jetzt sozusagen in eine Reihe von anderen Untersuchungen einreihen, die durchaus zu einem anderen Ergebnis kommen.
Sie sagen im Buch, glaube ich, relativ zum Anfang, dass es in Europa oder im Westen überhaupt so einen verzerrten Blick auch unter den Korrespondenten und den sogenannten China-Experten auf China gibt. Wäre das diese Studie auch so ein Beleg dafür?
Nein, da ging es mir eher um das Thema Perspektivwechsel. Das ist ein großes Problem für uns, zu lernen, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen und darüber nicht nur China besser zu verstehen, sondern auch uns. Das ist etwas, was wir früher nicht so gebraucht haben. Da hat der Westen die Spielregeln bestimmt. Das wird aber was, was in der multipolaren Weltordnung immer wichtiger wird. Nicht so sehr, um ein China-Versteher zu werden, sondern um eine Strategie entwickeln zu können, wie wir unsere Vorstellungen, unsere Werte und das, was uns lieb und teuer ist, besser in diese neue globale Weltordnung einbringen können.
Perspektivwechsel mit Frank Sieren. Wir sprachen über sein Buch Zukunft, Fragezeichen, China, Ausrufezeichen, wie die neue Supermacht unser Leben, unsere Politik, unsere Wirtschaft verändert. Penguin Verlag, 368 Seiten, 22 €.